Heute ist der Versöhnungstag 2016 und der Thilo Hanstein hat bereits mit der Stelle aufgehört, mit der ich jetzt beginnen werde. So schlagen wir bitte einmal alle 3. Mose 23 noch einmal auf. Und ich lese die Stelle hier, wie auch andere Stellen aus der neueren Lutherbibel 2009. Die hatte ich mir damals während der Tage der ungesäuerten Brote hier gekauft, so als Reisebibel. Die kann man nämlich so schön mitnehmen. Schön zumachen, auch mit Reißverschluss. Und die ist an und für sich in vielen Punkten sehr gut. Keine Übersetzung ist vollkommen, auch die nicht. Aber ich würde trotzdem ein wenig heute aus dieser Bibelstelle oder aus dieser Bibel vorlesen, weil sie nämlich zum Beispiel auch jetzt gerade auch in 3. Mose 23 die Stelle eigentlich genauer vom Hebräischen her wiedergibt. Und zwar angefangen in Vers 26, da lesen wir Folgendes in 3. Mose 23, Vers 26. Und der Herr redete mit Mose und sagte: Am 10. Tage in diesem 7. Monat ist der Versöhnungstag. Da sollt ihr eine heilige Versammlung halten. Da sollt ihr eure Seelen demütigen. Dem Herrn ein Feueropfer darbringen. Vers 28. Und sollt an diesem Tage keine Arbeit tun. Denn es ist der Versöhnungstag, damit vor dem Herrn, eurem Gott, Sühnung für euch vollzogen werde. Vers 29. Denn wer seine Seele an diesem Tage nicht demütigt, der soll aus seinem Volke ausgerottet werden. Und wer an diesem Tage irgendeine Arbeit tut, dem will ich es seinem Volke austilgen. Vers 31, darum sollt ihr keine Arbeit tun, das soll eine ewige Ordnung bei euren Nachkommen in allen euren Wohnungen sein. Und Vers 32, es ist euer Sabbat der Ruhe, damit ihr eure Seelen demütigt. Am 9. Tage des Monats, am Abend, sollt ihr diesen Sabbat halten, vom Abend an bis wieder zum Abend. Nun, hier werden viele Dinge zum Ausdruck gebracht. Zunächst einmal, gemäß dem hebräischen Urtext heißt es hier, dass wir unsere Seelen demütigen sollen. Nun, es ist aber verstanden worden, dass damit Fasten gemeint ist. Und wie zum Beispiel auch die revidierte Lutherbibel und auch die Zürcher Bibel, auch die Mengebibel schreiben hier auch gleich Fasten in den Text. Aber wir müssen verstehen, dass es im Urtext heißt, Seelen demütigen. Aber Fasten ist damit gemeint. Und man kann sich zum Beispiel jetzt hier Psalm 35 anschauen, wo das deutlicher noch zum Ausdruck gebracht wird. Psalm 35 und in Vers 13. Da heißt es hier, Psalm 35, Vers 13, ich aber zog einen Sack an, wenn sie krank waren. Aber das sind natürlich jetzt Dinge, die wir heute nicht mehr buchstäblich tun. Aber jemand hat es doch getan. Ich zog mir einen Sack an, wenn sie krank waren. Es heißt hier, kasteite mich mit Fasten. Da heißt es im Urtext, demütigte mich mit Fasten und betete stets von Herzen. Also hier wird Demütigung, die Seelen demütigen, mit Fasten gleichgesetzt. Also damit ist hier klar auch zum Ausdruck gebracht worden, dass es hier um Fasten geht. Im Englischen, ich demütigte mich mit Fasten, wird es auch klar und deutlich so gesagt. Also kehren wir jetzt zurück zu 3. Mose 23 und schauen wir uns noch etwas mehr an, was hier gesagt wird. Wir hatten das gelesen, Vers 28. Worum geht es hier bei dem Versöhnungstag? Da heißt es, damit Sühnung für euch vollzogen werde. Damit Sühnung für euch vollzogen werde. Und dann wird er auch ein Sabbat der Ruhe genannt. Sühnung. Warum Sühnung? Weil wir, die Menschheit, von Gott getrennt sind. Und die Menschheit ist von Gott getrennt aufgrund von Satan, dem großen Zerstreuer. Satan ist derjenige, der Zwietracht stiftet. Und diese Zwietracht hat dadurch geführt, dass wir Gott entfremdet worden sind. Durch Satan wurden wir Fremde. Man könnte sagen, Feinde Gottes. Schauen Sie, Sünde trennt uns, scheidet uns von Gott. Jede Sünde. Deswegen ist es so wichtig, dass wenn wir sündigen, wir bereuen, aber auf richtige Weise bereuen, in Gott wohlgefälliger Weise bereuen. Nicht äußere Erscheinung dadurch irgendwo das zum Ausdruck bringen wollen, sondern Reue vom Herzen. Und natürlich auch im Hinblick auf unsere Handlungen. Jesaja 59. Jesaja 59, Verse 1 und 2. Da heißt es, siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, so dass er nicht helfen könnte. Seine Ohren sind nicht hart geworden, so dass er nicht hört. Vers 2. Sondern eure Übertretungen scheiden euch und euren Gott voneinander. Und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, so dass ihr nicht gehört werdet. Eure Übertretungen scheiden euch und euren Gott voneinander. Und wir lesen etwas sehr Ähnliches in Johannes Kapitel 9. Es ging hier um jemanden, der von Christus geheilt wurde. Aber die Pharisäer, die sahen das anders. Die wollten in keinster Weise anerkennen, dass es Christus war, der wirklich geheilt hat. Und haben dann derjenige oder denjenigen, der geheilt wurde, hinterfragt. Und haben dann gesagt, ja, dann muss das ja jemand gewesen sein, der von Satan inspiriert worden ist. Und wir lesen jetzt in Johannes 9, Vers 31 die Entgegnung dessen, der geheilt worden ist. Er sagt, wir wissen aber, dass Gott die Sünder nicht hört, sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er. Also wiederum der Punkt ist, Gott hört die Sünder nicht, Sünde trennt uns von Gott. Sünde verhindert, dass Gott uns hört, dass Gott uns auf unsere Gebete Antwort gibt. Aber wie ist das entstanden? Es ist entstanden durch Satan. Satan, den Urheber der Sünde. Er ist derjenige, der die Menschheit beeinflusst hat. Direkt oder auch indirekt. Gegen Gott zu sündigen. Von Gott entfremdet zu werden. Von Gott getrennt zu werden. Und Satan hat die Fähigkeit besessen, seine Natur sozusagen in den Menschen einzupflanzen. Um es anders auszudrücken, der Mensch hat die Natur Satans in sich aufgenommen, ohne dies überhaupt zu wissen. Vielleicht in keinster Weise überhaupt die Ahnung zu haben, dass die menschliche Natur nichts weiter ist als die Natur Satans. Lesen wir Johannes Kapitel 8. Jesus macht das sehr deutlich. Er sprach zu den Juden seiner Zeit. Aber er spricht genauso gut zu uns heute. Johannes Kapitel 8 und Vers 44. Und er sagt er seinen Zuhörern, ihr seid von dem Vater, dem Teufel. Und die Gelüste eures Vaters wollt ihr tun. Und er ist ein Mörder von Anfang an, stand nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, dann redet er aus dem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Also er sagt den Menschen, die zuhörten, ihr seid von dem Vater, dem Teufel. Und er hat Gelüste. Und die Gelüste wollt ihr tun. Vers 47. Wer von Gott ist, der hört die Worte Gottes. Und darum hört ihr nicht, weil ihr nicht von Gott seid. Also die Idee ist, sie konnten noch nicht einmal hören, verstehen, was gesagt worden war. Vers 43. Warum versteht ihr denn meine Sprache nicht? Weil ihr mein Wort nicht anhören könnt, heißt es hier. Und dann auch noch in Vers 37. Ich weiß schon, dass ihr Abrahams Nachkommen seid, aber ihr wollt mich töten, weil mein Wort keinen Raum in euch findet. Also hier wird deutlich die Trennung zwischen der Menschheit allgemein und Gott zum Ausdruck gebracht. Und diese Trennung muss geheilt werden. Sie muss abgeschafft werden. Man könnte sagen, der Zaun der Trennung oder der Entfremdung muss beseitigt werden, damit man Gott wieder sich nahen kann, damit man Zugang haben kann zu Gott. Nun, wenn wir an das Passa denken, dann verstehen wir, dass dies eine Versöhnung zwischen Gott und denjenigen, die Gott heute beruft, symbolisiert. Und es geht hier nicht um Rasse, um ethnische Abstammung. Jeder, der von Gott berufen wird, kommt zu dieser Versöhnung heute schon, was durch das Passa symbolisiert wird. Schauen wir uns dies an in Epheser Kapitel 2. Epheser Kapitel 2, angefangen in Vers 1. Und da ich also aus der neueren Lutherbibel lese, werde ich jetzt jeden einzelnen Vers dann anführen, damit es den Zuhörern einfacher wird, mitzulesen, weil die Übersetzungen natürlich immer ein bisschen anders sind. Epheser 2, Vers 1, auch euch hat er auferweckt, in symbolischer Weise, da ihr tot wart, tot, durch Übertretungen und Sünden. Vers 2, in denen ihr einst lebtet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit in den Kindern des Ungehorsams wirksam ist. Vers 3. Unter ihnen haben auch wir alle einst in unseren selbstsüchtigen Begierden gelebt. Die Begierden des Vaters wollten wir tun. Und wir alle haben in diesen selbstsüchtigen Begierden gelebt und folgten unseren Trieben und unserem eigenen Willen und waren von Natur Kinder des Zorns. Warum? Weil wir die Natur Satans angenommen hatten. Wir waren von Natur Kinder des Zornes, genau wie die anderen. Vers 4. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, Vers 5, auch uns, die wir durch die Sünden tot waren, mit Christus lebendig gemacht, aus Gnade seid ihr gerettet worden, Vers 6, und hat uns mit ihm auferweckt und mit eingesetzt in die himmlischen Welten, in Christus Jesus, Vers 7, damit er in den kommenden Zeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns erweise, in Christus Jesus, Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr gerettet worden durch den Glauben und das nicht aus euch. Es ist Gottes Geschenk, Vers 9, nicht aus Werken, damit sich niemand rühmen kann. Und dann Vers 11. Darum denkt daran, dass ihr, die ihr einst eurer natürlichen Abstammung nach zu den Nationen gehörtet und Unbeschnittene genannt wurdet von denen, die genannt sind nach der Beschneidung, die am Körper mit der Hand geschieht, Vers 12, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, ferngehalten von der Bürgerschaft Israels und den Bündnissen der Verheißung fremd. Ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Und das gilt für die überwiegende Mehrzahl der Menschen heute. Sie sind zurzeit ohne Hoffnung, ohne Gott in der Welt. Lesen wir weiter in Vers 13. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahe geworden durch das Blut Christi. Vers 14, denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat und den Zaun, der dazwischen war, abgebrochen hat, nämlich die Feindschaft, indem er durch seinen Leib, Vers 15, das Gesetz der Gebote und Satzungen beseitigte, um die zwei in sich selber zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu machen, Vers 16, und die beiden zu versöhnen. Und hier haben wir bereits schon einen Hinweis auf den Versöhnungstag. Die beiden zu versöhnen mit Gott in einem Leibe durch das Kreuz, nachdem er an ihm die Feindschaft getötet hat. Vers 17, und er ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt euch, die ihr ferne wart, und denen, die nahe waren. Vers 18, denn durch ihn haben wir alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater. Vers 19, so seid ihr nicht mehr Fremdlinge und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen, Gottes Hausgenossen. Vers 20, erbaut auf dem Grunde der Apostel und Propheten, wobei Jesus Christus selber der Eckstein ist, in dem, Vers 21, der ganze Bau ineinandergefügt wächst, zu einem heiligen Tempel im Herrn. Vers 22, in dem auch ihr mit erbaut werdet, zu einer Wohnung Gottes im Geist. Was haben wir gelesen hier? Es ging um eine Scheidewand, eine Trennwand. Der Zaun, der dazwischen war, wie es hier heißt, der wurde abgerissen. Die Mengebibel schreibt, eine trennende Scheidewand. Die Schlachterbibel schreibt, die Scheidewand des Zaunes. Wie man immer das übersetzen will, diese Scheidewand muss abgebrochen werden, wurde abgebrochen für die, die heute berufen sind und dieser Berufung folgen. In Kolosser Kapitel 1 wird mehr hierüber gesagt. Kolosser Kapitel 1, angefangen Vers 21. Kolosser 1 und Vers 21. Auch euch, die ihr einst entfremdet wart und Feinde nach der Gesinnung in bösen Werken. Das beschreibt sie, das beschreibt mich. Wir alle waren einst Feinde in der Gesinnung in bösen Werken. Vers 22, hat er nun versöhnt in dem Leibe seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig, untadelig und unsträflich vor sich hinzustellen. Vers 23, wenn ihr im Glauben bleibt, gegründet und fest und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das in der ganzen Schöpfung unter dem Himmel verkündigt wurde, dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Auch hier geht es wiederum um die Versöhnung mit Gott. 2. Korinther, Kapitel 5. 2. Korinther, Kapitel 5 und Vers 18. Aber das alles von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Jesus Christus, und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Gott hat uns durch Christus mit ihm versöhnt. Römer 5 und Vers 10, eine weitere Stelle, die auch wiederum dies zum Ausdruck bringt. Römer Kapitel 5 und in Vers 10. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir gerettet werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind. Vers 11, nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir nun die Versöhnung empfangen haben. Was das bedeutet, ist Folgendes. Das Passa, die Tage der ungesäuerten Brote, Pfingsten. Alle diese Feste stehen für unsere Freiheit von Satan und dieser Welt. In Galater 1 und Vers 4, eine Stelle, die wir alle kennen, wird von der gegenwärtigen bösen Welt geschrieben. In 1. Johannes Kapitel 5 und Vers 19, auch eine Stelle, die sehr bekannt ist, da wird davon gesprochen, dass die ganze Welt im Argen liegt. Aber die Zürcher Bibel bringt es besser. Die schreibt, die ganze Welt liegt in der Gewalt des Bösen. Die ganze Welt wird von Satan beherrscht. Nun, Christus kam als ein Licht für diese Welt der Finsternis. Und er wird immer und immer wieder als ein Licht beschrieben. Er war das Licht der Welt. Und wir können das in Johannes Kapitel 8 und Vers 12 nachher nachlesen und in vielen anderen Stellen. Und so sagt uns Christus auch, dass wir heute Lichter der Welt sein sollen. Auch das lesen wir in Matthäus Kapitel 5 und Vers 14. Ihr seid das Licht der Welt. Und das heißt auch, dass wir die Stadt sind auf dem Hügel, die ja nicht verborgen sein kann. Nun schauen wir uns einmal Philipper Kapitel 2 an, was noch gesagt wird. Philipper Kapitel 2 und Vers 15. Philipper Kapitel 2 und Vers 15, das ist das Ziel, das ist das, was Gott in uns sehen will. Das heißt, wir sollen untadelig und lauter sein, Gottes Kinder, unsträflich mitten unter verwirrten und verdorbenen Menschen. Die Übersetzung fand ich sehr gut hier. Wir sollen mitten unter verirrten, verwirrten, verdorbenen Menschen Gottes Kinder sein. Und das heißt hier weiter, unter denen ihr als Lichter in der Welt scheint. Die Frage ist, tun wir das? Wenn Gott auf diese Welt blickt, auf diese Welt der Finsternis, die im Argen liegt, im Finsteren liegt, total im Finsteren sich befindet, dann sieht er so hin und wieder Lichter. Ein Licht vielleicht hier, eines dort, über die ganze Erde verstreut. Diese Lichter sollten wir sein. Sieht er die? Wenn er auf die Welt der Finsternis blickt, sieht er dann diese Lichter leuchten. Und wenn er sie sieht, wie stark leuchten die? So noch schwach, dass die gerade so am Verglimmen sind? Oder strahlen die hell? Für jedermann sichtbar, für Gott sehr deutlich sichtbar. Schauen Sie, wir sollen diese Lichter sein, die in dieser Welt der Finsternis unter den verirrten, verwirrten, verdorbenen Menschen leuchten, den Unterschied machen. Aber bevor es zu unserer Berufung kam, da waren wir, wie alle anderen Menschen auch, Sklaven. Sklaven Satans, des Teufels. Sklaven unserer eigenen, bösen, verdorbenen Natur. In Johannes 8 und Vers 34 macht das Christus sehr deutlich. Johannes Kapitel 8 und Vers 34. Johannes 8, 34, Jesus antwortete ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer Sünde tut, der ist ein Knecht, ein Sklave der Sünde. Wer Sünde tut, wer in Sünde lebt, eine beständige Aktivität wird hier angesprochen, der ist ein Sklave der Sünde, der ist von der sündigen Gewohnheit beherrscht. Und manche haben große Schwierigkeiten, auch heute noch, diese sündigen Gewohnheiten abzulegen. Sie sind nach wie vor Sklaven der Sünde. Was bedeutet? Sünde trennt uns von Gott. Und wenn wir solche Gewohnheiten nicht ablegen, können wir auch nicht unbedingt Gottes Eingreifen in unserem Leben erwarten. Und er sagt, Christus sagt hier, wer Sünde tut, der ist Sklave der Sünde. Und schauen Sie, in Gottes Augen ist Sünde Sünde. Und einige meinen vielleicht, naja, das ist vielleicht nicht so wichtig und andere Dinge sind vielleicht wichtiger. Wenn man etwas als Sünde erkannt hat, muss man verstehen, dass Sünde einen von Gott trennt. Und es ist dann wichtig, diese Sünde zu überwinden. Warum kam Christus? Was war der Grund seines Kommens? Nun, es gab viele Gründe. Nicht nur ein oder zwei, viele Gründe. Aber hier möchte ich einen erwähnen. In 1. Johannes Kapitel 3 und Vers 8. 1. Johannes Kapitel 3 und Vers 8. Und erinnern wir uns daran, dass wir gerade gelesen haben, wer Sünde tut, der ist ein Knecht der Sünde. 1. Johannes 3 und Vers 8. Wer Sünde tut, wir hatten das gerade gelesen, ist ein Knecht der Sünde. Hier heißt es, wer Sünde tut, der ist vom Teufel. Denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Das war einer der Gründe, warum Christus kam. Er kam, um Satans Werke in uns zu zerstören. Er kam, um uns die Fähigkeit zu geben, Satan zu überwinden, die Sünde aus unserem Leben zu entfernen. Da gibt es keine Trennung mehr zwischen Gott und uns. Da sollte es keine Trennung mehr geben zwischen Gott und uns. Römer Kapitel 8. Römer Kapitel 8 und angefangen Vers 31. Römer 8, Vers 31. Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Vers 32. Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschonte, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer, Vers 33, will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist es, der rechtfertigt. Vers 34, wer will verdammen? Christus ist es, der gestorben ist, ja vielmehr, der auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. Wir haben jemanden, der uns hilft. Schauen Sie, ohne Christi Hilfe, ohne Gottes Hilfe werden wir unsere Sünden niemals überwinden. Unmöglich. Aber es ist ja das Leben Christus, das uns rettet, wie wir gelesen haben. Und so heißt es weiter in Vers 35, wer will uns scheiden? Schauen Sie, die Scheidewand sollte ja abgebrochen sein. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst, Verfolgung oder Hunger, Entbehrung oder Gefahr oder Schwert, Vers 36, wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir den ganzen Tag getötet. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Vers 37. Aber in dem allen überwinden wir, wie? Wir überwinden weit, wie? Durch den, der uns geliebt hat. Wir überwinden durch Christus. Christus überwindet in uns, sagen wir einmal, aber wir lassen es zu. Vers 38, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, Vers 39, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur, uns von der Liebe Gottes zu scheiden vermag, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Die Scheidewand der Feindschaft ist zerbrochen. Nichts kann uns mehr von Gott scheiden, wenn wir auf diesem Weg verharren, wenn wir uns nicht entmutigen lassen, wenn wir fortschreiten in dem, was wir gelernt und erkannt haben. Da gehört es zu sagen, oder dazu gehört es zu sagen, dass sich das hier um das Passa dreht. Und wie ich sagte, um die Tage der ungesäuerten Brote und um Pfingsten, denn es geht ja hier um Menschen, die den Heiligen Geist Gottes empfangen haben und von daher auf diesem Weg hin zum Reich Gottes sind. Aber Passa bezieht sich nicht auf die überwiegende Mehrheit, die Massen der Menschen, die ja heute gar nicht berufen sind, die heute gar nicht ihre Sünden bereuen, die gar nicht bereuen können, die vielleicht gar nicht wissen, was überhaupt Sünde ist, die in keinster Weise etwas begreifen von Satan und der Tatsache, dass seine Natur in ihnen steckt, die keine Vergebung erlangen können für ihre Sünden, weil sie sie ja nicht bereuen. Sie sind immer noch in Satans Händen, ohne dies vielleicht zu wissen. Sie sind Gefangene Satans, des Teufels. Satan hat sie regelrecht gefangen, um seine Begierden in ihrem Leben zu erfüllen. Sie können das in 2. Timotheus 2 und Vers 26 nachlesen, als ein Beispiel. 2. Timotheus 2 und Vers 26. In Vers 25 wird davon geredet, dass es Gott sein muss, der einem Buße oder besser Reue gibt, um die Wahrheit zu erkennen. Schauen Sie, Reue, um die Wahrheit zu erkennen. Reue hat auch damit zu tun, die Wahrheit zu erkennen, den richtigen Lebensweg zu erkennen. Aber Gott gibt einem diese Reue, wir müssen diese Reue aber annehmen. Und viele weigern sich, es zu tun. Aber dann in Vers 26 heißt es, und sie wieder nüchtern werden aus der Schlinge des Teufels, von dem sie für seine Absichten gefangen wurden. Satan hat für alle eine Schlinge gelegt. Und alle Menschen waren, und die meisten sind, in dieser Schlinge gefangen, um die Absichten Satans zu erfüllen. Also wie gesagt, etwas muss geschehen, dass auch diese Menschen zur Wahrheit gelangen können, dass auch für sie diese Scheidewand niedergerissen werden kann. Denn zur Zeit besteht für die meisten Menschen noch keine Versöhnung mit Gott, in keinster Weise. Schauen Sie, Satan ist nach wie vor ihr Gott. 2. Korinther Kapitel 4 und Vers 4 sagt uns das. Satan ist der Gott dieser Welt. Wir wissen auch von Offenbarung Kapitel 12 und Vers 9, dass Satan die ganze Welt verführt, nach wie vor. Die meisten Menschen wissen nicht, dass sie von Satan verführt sind. Sie wissen nicht, dass sie eigentlich sogar Satan anbeten, ohne es zu begreifen. Meinen vielleicht, sie beten Gott an einen Gott an, egal welcher Religion sie angehören mögen, aber nicht den wahren Gott. Nicht den wahren Gott. Aber schauen Sie, Christus hat für diese Menschen auch den Tod erlitten. Christus ist nicht nur für diejenigen wenigen gestorben, die heute berufen werden. Christus ist für alle Menschen gestorben. Und so lesen wir etwas in 1. Johannes Kapitel 2 und in Vers 2. 1. Johannes 2 und Vers 2. Da heißt es, er ist das Sühnopfer, Jesus Christus, für unsere Sünden, aber nicht allein für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Und wir lesen immer und immer wieder, dass Christus für die Sünden der ganzen Welt gestorben ist. Dass er, sagen wir einmal, derjenige war, der durch sein Opfer Versöhnung erbringen will für die ganze Welt. Hebräer Kapitel 2 und Vers 9. Hebräer 2 und Vers 9. Den aber, und ich lese jetzt zunächst einmal jetzt wieder aus der neueren Lutherbibel, aber die revidiert das auch nicht besser. Aber ich lese erst einmal hier, wie es hier geschrieben steht. Den aber, der eine kleine Zeit niedriger gewesen ist als die Engel, Jesus, sehen wir durch das Leiden des Todes gekrönt mit Herrlichkeit und Ehre, damit er durch Gottes Gnade für alle den Tod schmeckte. Nun, worauf es mir hier ankommt, ist, dass er für alle den Tod schmeckte. Aber gleich auch hinzugefügt, die Übersetzung ist schwach. Die Schlachter hat es hier besser, wo es heißt, der ein wenig niedriger gewesen ist als die Engel wegen des Todesleidens. Und die Elberfelder hat es noch besser, der ein wenig unter die Engel wegen des Leidens des Todes erniedrigt war. Was hier gesagt ist, er war ein wenig unter die Engel gesetzt wegen des Leidens des Todes. Mit anderen Worten, er wurde ein Mensch, damit er sterben konnte. Deswegen war er unter den Engeln. Engel sind Geistwesen, die können nicht sterben. Aber er musste ein Mensch werden, um zu sterben. So wurde er ein wenig unter die Engel gesetzt, um den Tod erleiden zu können. Das ist hier damit gemeint. Ergibt sich nicht aus der Übersetzung hier der Lutherbibel, aber so sollte es übersetzt werden. Was wiederum auch beweist, dass Jesus Christus ein Mensch wurde und als Mensch sterben konnte und gestorben ist. Als Gottwesen kann er nicht sterben. Er wurde völlig Mensch. Und er hat die Sünde im Fleisch überwunden. Aber er hat für alle, heißt es hier, den Tod erlitten. Und so lesen wir auch in Johannes Kapitel 3, der ganz berühmte goldene Vers der Bibel. Aber schauen wir uns einmal genauer noch einmal an, was hier gesagt wird. Johannes 3, die Verse 16 und 17. Johannes 3 und Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, und zwar einzig auf diese Art und Weise geborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und heute glauben nicht allzu viele an ihn. Aber er fährt fort zu sagen in Vers 17, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um die Welt zu richten, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Die Welt. Also nicht nur die wenigen heute, die berufen sind, die Welt soll gerettet werden. Christus kam, um für die gesamte Welt zu sterben. Und so lesen wir auch eine weitere berühmte Stelle in 1. Timotheus Kapitel 2 und Vers 4. 1. Timotheus Kapitel 2 und Vers 4. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Nun, wie wir eben gelesen haben, dazu gehört Reue, um die Wahrheit zu erkennen. Aber er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Vers 5, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus. Vers 6, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat, als Zeugnis zur rechten Zeit. Und auch hier ist die rechte Zeit unterschiedlich für die Menschen. Nun, hier heißt es, er hat sein Leben für ein Lösegeld für alle gegeben. Potenziell. Nun, realistisch ist es so, dass nicht alle sein Opfer annehmen werden. Und das hat Christus auch deutlich gemacht, zum Beispiel in Markus Kapitel 10 und in Vers 45. Markus 10 und Vers 45. Da heißt es, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben, nicht für alle. Einige würden sein Opfer ablehnen. Einige würden, wie wir ja auch wissen, die unvergebbare Sünde begehen. Einige würden im feurigen Pfuhl verbrannt werden. Potenziell ist Christus für alle gestorben. Doch realistisch für viele. Denn einige, hoffentlich nur wenige, werden abfallen von der Wahrheit und werden sich gegen Gott stellen. Und so lesen wir auch in Römer Kapitel 5 die gleiche Warnung und die gleiche Aussage. Römer 5 und Vers 15. Und wir werden natürlich immer wieder gefragt, ja, wie ist es aber jetzt? Wer genau fällt in diese Kategorie und kann man sagen, dass der oder die die unvergebbare Sünde begangen hat und ich bin froh, dass ich diese Entscheidung nicht zu treffen habe. Denn das ist etwas, was Gott entscheidet. Gott weiß, wem er den Heiligen Geist gegeben hat. Die Tatsache, dass jemand getauft worden ist, besagt da eigentlich zunächst einmal gar nichts. Denn Gott muss im Zeitpunkt der Taufe dem Täufling den Heiligen Geist geben. Und nur er kennt sein Herz. Und nur er weiß, ob jemand bereut hat oder nicht. Und es kann natürlich sein, dass jemand den Heiligen Geist erlangt hat, aber dann wieder verloren hat durch fortgesetzte Vernachlässigung des Lebensweges Gottes. Und dann kann es dazu kommen, dass man aufgrund dieser Vernachlässigung sich verhärtet und letztendlich dann sogar den Weg total ablehnt, mit Hass ablehnt. Dazu wird es letztendlich kommen. Aber das ist etwas, was Gott entscheiden wird. Aber hier wird uns Folgendes gesagt in Römer Kapitel 5 und in Vers 15. Aber mit der Übertretung verhält es sich nicht wie mit der Gnadengabe. Denn wenn durch die Übertretung des einen, die Rede ist hier von Adam, die vielen gestorben sind, warum? Weil sie der sündenhaften Gewohnheiten von Adam gefolgt sind, so ist vielmehr die Gnade Gottes und die Gabe durch die Gnade des einen Menschen Jesus Christus den vielen, nicht allen, den vielen, reichlich zuteil geworden. Und wir lesen auch in Vers 19. Denn genau wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern geworden sind, die haben nämlich den sündhaften Gewohnheiten Adams Folge geleistet, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten, weil sie eben Christus in sich leben lassen, gerecht werden, aber eben nicht alle. Einige werden sich gegen den Lebensweg Gottes stellen. Aber der Punkt ist nach wie vor der, dass Christus gekommen war, um die Welt zu retten. Diese Welt, die in der Finsternis herrscht oder lebt, von dem Satan, dem Herrscher der Finsternis beherrscht wird. Aber wir lesen immer und immer wieder, Johannes Kapitel 4 zum Beispiel, Johannes Kapitel 4 und in Vers 39, es geht hier um die Stelle, wo die Samariterin mit Christus sprach und Christus hatte ihr alles gesagt, was sie getan hatte. Und es glaubten dann aber viele der Samariter aus dieser Stadt an ihn, um der Rede der Frau willen, die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Vers 40. Als die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben, und er blieb 2 Tage da. Vers 41. Und noch viel mehr Menschen glaubten um seines Wortes willen und sagten zu der Frau, Vers 42, wir glauben jetzt nicht mehr aufgrund deiner Rede, denn wir haben es selbst gehört und wissen, dass dieser wahrhaftig der Christus ist, der Heiland der Welt. Was natürlich die Samariter mit einschloss. Sie erkannten, dass Christus der Heiland war der Welt. Potenziell aller Menschen. Und wiederum, in Kapitel 12, Johannes 12 und in Vers 47. Johannes 12 und Vers 47. Wer meine Worte hört und nicht glaubt, den werde ich nicht richten. Denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern um die Welt zu retten. Wiederum ein Grund, warum Christus kam, um die Welt zu retten. Nun, einige würden die Rettung nicht annehmen, das Wort würde sie richten, das Wort, das sie ablehnen würden. Aber Christus kam, um die Welt zu retten. Und so lesen wir auch in 1. Johannes Kapitel 4. 1. Johannes Kapitel 4 und Vers 14. Wir haben gesehen und bezeugt, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Als Retter der Welt. Und was hat Johannes der Täufer gesagt, als er Christus sah? In Johannes 1, Vers 29 können Sie das nachlesen. Er ist das Lamm, das die Sünden der Welt trägt. Aber schauen Sie, das ist noch nicht geschehen. Zurzeit haben wir diesen Punkt noch nicht erreicht, dass die Welt durch Christus gerettet worden ist. Zurzeit ist sie noch keineswegs gerettet worden. Das Gegenteil ist der Fall. Johannes Kapitel 3. Johannes Kapitel 3, angefangen in Vers 19. Und diese Stellen, die wir jetzt lesen werden, die sollten uns so einiges sagen, auch über unser Verhältnis anderen Menschen gegenüber. Es ist sehr wichtig, dass wir das begreifen. Johannes Kapitel 3 und Vers 19. Da heißt es, das aber ist das Gericht, dass das Licht, Jesus Christus, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Taten waren böse. Vers 20. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Taten nicht, und hier heißt es interessanterweise, gestraft werden. Eine sehr gute Übersetzung. Sie wollen nicht zum Licht kommen, denn sie wissen, dass wenn sie zum Licht kommen würden, dann müssten ihre bösen Taten bestraft werden. Und diese Strafe wollen sie keineswegs in ihrem Leben erdulden. Das ist der Zustand der Welt heute. Sie kommen nicht zum Licht. Sie leben lieber in der Finsternis. Und wussten Sie, dass die Welt heute gar nicht zu Christus kommen kann? Und dass die Welt heute den Heiligen Geist gar nicht erhalten kann? Johannes Kapitel 14. Johannes Kapitel 14, angefangen in Vers 16. Christus hatte vorher gesagt, es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, der Vater zieht ihn oder sie. Und hier in Johannes 14 und Vers 16. Ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, der für immer bei euch bleiben wird. Vers 17, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Versteht nichts über den Heiligen Geist. Weiß nicht, was der Heilige Geist eigentlich ist. Weiß nicht, was der Heilige Geist in dem Leben eines bekehrten Menschen bewirken kann und wird und soll. Ihr aber kennt ihn, sagt Christus hier. Denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Zu dem Zeitpunkt, als Christus seine Jünger ansprach, da war der Heilige Geist bei ihnen, aber noch nicht in ihnen. Er würde in ihnen sein, als er ihnen gegeben wurde, zum Zeitpunkt des Pfingstfestes. Das ist bei uns heute auch nicht anders. Wir werden von Gott berufen. Zunächst einmal wirkt Gott mit uns. Sein Heiliger Geist ist bei uns sozusagen. Und dann bei der Taufe, bei der richtigen Taufe, nach den richtigen Voraussetzungen, wenn die alle erfüllt sind, dann wird der Heilige Geist uns gegeben werden, dann wird er in uns sein. Und solange wir in uns ist, haben wir die Garantie des ewigen Lebens im Reich Gottes. Aber leider kann es geschehen, dass man den Heiligen Geist wieder verliert. Und gleichwohl war der Tod Jesu Christi geschehen zum Zwecke der Versöhnung der gesamten Menschheit mit Gott dem Vater und natürlich Jesus Christus. 2. Korinther Kapitel 5. 2. Korinther Kapitel 5 und fangen wir mit Vers 18 zu lesen an. 2. Korinther 5 und Vers 18. Aber das alles von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, das hatten wir eben schon gelesen, aber ich lese es noch einmal, des Zusammenhangs willen, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Aber jetzt fährt Paulus noch fort, Folgendes zu sagen, Vers 19. Denn Gott war in Christus. Schauen Sie, alle die Leiden, die Christus erdulden musste, wo war Gott der Vater? Christus hat gesagt, der Vater lässt mich nie allein. Der Vater ist immer bei mir. Gott, der Vater, hat mit Christus gelitten. Als Christus am Kreuz hing, hat der Vater mitgelitten. Als Christus starb, nun der Vater ist natürlich nicht gestorben als Gottwesen, aber er hat diesen Tod mitgefühlt. Wenn Christus heute mit uns ist, in uns ist, dann leidet er mit uns. Dann leidet Gott, der Vater, mit uns. Wenn wir durch Leiden gehen, wir sollten nie meinen, dass wir total alleine wären, sondern Gott beobachtet uns. Er sieht unsere Leiden, er sieht unsere Tränen. Und wie Gott in Christus war, so ist Gott heute in uns, mit uns, wenn wir durch Leiden gehen. Aber schauen Sie, was er sagt, Vers 19. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst und rechnete ihnen ihre Übertretungen nicht an, weil Reue erfolgen würde. Gott vergibt nicht ohne Reue. Aber wenn diese Reue erfolgen würde, dann würde er die Übertretungen der Welt nicht mehr anrechnen, den Menschen nicht mehr anrechnen und hat unter uns das Wort der Versöhnung aufgerichtet. Vers 20, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns, deswegen bitten wir an Christi Stadt, lasst euch mit Gott versöhnen. Und einige hören diese Ermahnung, auch heute. Und die Ermahnung gilt nicht nur für die Welt, sie gilt auch für die Kirche. Und viele hören diese Mahnung heute nicht. Aber gleichwohl ist dies eine der Aufgaben der Kirche Gottes, diese Botschaft der Versöhnung zu verkündigen. Reue heißt, es wird gepredigt werden. Reue, Teil des Evangeliums Gottes. Christus starb, um die Welt mit Gott dem Vater zu versöhnen. Kolosser Kapitel 1, die Verse 19 und 20. Kolosser 1, Vers 19. Denn es hat Gott gefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte, in ihm, in Jesus Christus. Vers 20. Und durch ihn alles versöhnt würde, zu ihm hin, indem er Frieden machte durch das Blut an seinem Kreuz, durch ihn, sei es was auf Erden oder was im Himmel ist. Wie gesagt, die Versöhnung bezieht sich auf alle Menschen. In Römer Kapitel 11 lesen wir angefangen Vers 11. Römer 11 und Vers 11. Eine interessante Stelle hier. Die gesamte Passage in Römer 11 spricht nämlich über die Berufung des Volkes Israel und der nicht-israelitischen Völker. Und sie zeigt auch hier eine gewisse Zeitabfolge. Wir lesen Römer 11 und Vers 11. Ich sage nun, sind sie denn gestrauchelt, er spricht hier von den Israeliten, den physischen Israeliten, um zu fallen? Auf keinen Fall. Auch wichtig, das zu begreifen. Man spricht heute so hin und wieder vom Fall des Menschen. Adam sei gefallen im Paradies, als er gesündigt hat. Nein, Adam ist gestrauchelt. Der Einzige, der gefallen ist, ist Satan, der Teufel, als er vom Himmel herniederfiel. Also die Wortwahl des Falls des Menschen ist eigentlich eine verkehrte. Und auch hier die Israeliten sind nicht gefallen. Der Fall würde sich auf die unvergebbare Sünde beziehen. Sie sind gestrauchelt. Und dann heißt es natürlich dummerweise hier in dieser Übersetzung weiter, sondern durch ihren Fall, hat gerade gesagt, sie sind nicht gefallen, jetzt schreibt er hier durch ihren Fall natürlich auch verkehrt. Es sollte dann heißen, durch ihr Straucheln ist den Nationen das Heil zuteil geworden, um sie zur Eifersucht zu reizen. Vers 12. Wenn aber ihr Fall, auch wiederum falsch, ihr Straucheln, sagen wir einmal, der Reichtum der Welt ist, und ihr Verlust der Reichtum der Nation, wie viel mehr Segen bedeutet ihre Vollzahl? sagt dann weiter in Vers 13, mit euch Nationen rede ich, denn weil ich Apostel der Nationen bin, preise ich meinen Dienst, Vers 14, ob ich die, die meiner Abstammung sind, zum Nacheifern reizen und einige von ihnen erretten könnte, Vers 15, denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, was wird ihre Annahme anderes sein als Leben aus den Toten? Hier auch wiederum wird klar die Versöhnung der Welt zum Ausdruck gebracht, aber auch die Zeitfolge, mit der Gott Menschen zu ihrer Zeit beruft. Die Juden haben damals Paulus abgelehnt und Paulus sagte, gut, dann gehe ich jetzt ab, von jetzt ab zu den Heiden. Und lesen wir weiter in Vers 30 in Römer 11. Genau wie auch ihr einst Gott nicht gehorcht habt, nun aber Barmherzigkeit erfahren habt durch ihren Unglauben, so gehorchten doch auch jene nicht wegen der euch erwiesenen Barmherzigkeit, damit auch sie Barmherzigkeit erlangen. Schauen Sie, auch sie werden den Weg der Wahrheit erkennen, zu ihrer Zeit. Vers 32, denn Gott hat alle den Unglauben eingeschlossen, damit er sich über alle erbarmt. Und einige, wie ich sagte, werden diese Barmherzigkeit nicht annehmen, aber das ist das Potenzial. Wann wird diese Versöhnung für die Welt erfolgen? Wann wird diese Erbarmung erfolgen? Wann wird der Zaun, diese Scheidewand zwischen Gott und den Menschen für die Massen der Menschen abgebrochen? Wann wird das beginnen? Wir haben gelesen, heute ist es noch nicht der Fall. Nun, es wird beginnen, wenn Christus zurückkommt. Es wird beginnen, wenn Satan für 1000 Jahre zunächst einmal in ein Gefängnis geworfen wird, um die Menschen nicht mehr verführen zu können. Er wird dann buchstäblich in einem Gefängnis sein. Heute ist er es noch nicht. Heute ist er in keinem buchstäblichen Gefängnis. Er ist durch seine eigenen falschen Begierden insoweit gefangen genommen, aber er ist noch nicht in einem buchstäblichen Gefängnis. Er ist nach wie vor hier auf Erden, geht hin und her, wie ein brüllender Löwe, zu suchen, wen er verschlingen kann. Aber dann wird er buchstäblich in einem Gefängnis sein, und zwar für 1000 Jahre, wie er bereits heute schon durch seine eigene böse satanische Natur gefangen gehalten wird, sozusagen. Und das ist, worum es bei dem Tag der Versöhnung eigentlich überhaupt geht. Schauen Sie, das Passa hatte zu tun mit der Versöhnung Gottes mit den Menschen, die heute berufen sind, in dieser Jetztzeit, in wenigen. Aber wenn Christus zurückkommt und Satan wird verbannt, dann wird die universelle Versöhnung für alle Menschen möglich werden. Dann wird der Zeitpunkt beginnen, wenn die gesamte Welt mit Gott versöhnt werden kann. Und wir fasten heute, wir hatten gesehen, es ging um den Punkt, dass wir Sühne erlangen, aber es geht eben auch um die Sühne für die gesamte Welt. Es geht darum, dass wir erkennen sollen, und deswegen ist der Fasttag heute so besonders wichtig, wie groß Gottes Liebe ist für die gesamte Welt, aber auch, wie sehr wir abhängig sind von Gottes Gnade. Im Englischen heißt das Wort für Versöhnung Atonement. Und das heißt so viel wie Versöhnung. Aber man kann es auch übersetzen oder buchstabieren, aussprechen mit At-One-Ment. Mit anderen Worten, eins sein mit Gott. At-One-Ment. Und im Deutschen Versöhnung, da steht auch ein interessantes Wort mit drin und steckt damit drin, nämlich das Wort Sohn. Versöhnung, Sohn. Und das sagt uns auch etwas. Wie zum Beispiel in Römer Kapitel 8 und Vers 14. Römer Kapitel 8 und Vers 14. Denn alle, die sich vom Geiste Gottes leiten lassen, sehr gut übersetzt hier, einige Bibelübersetzungen haben hier treiben, das ist verkehrt, Gottes Geist treibt niemanden, aber Gottes Geist leitet einen. Und so heißt es hier, alle, die sich vom Geiste Gottes leiten lassen, die sind Söhne Gottes, sind mit Gott versöhnt, haben die Versöhnung als Sohn Gottes angenommen. Aber es geht nicht nur um Sohn, es geht auch um Tochter. Das ist damit eingeschlossen. Wir lesen in 2. Korinther 6 und Vers 18 zum Beispiel, dass Gott sich Vater nennen lässt und die Kinder sind seine Söhne und seine Töchter. Und vielfach wird zwar hier von Sohn gesprochen, um diese Versöhnung deutlich zu machen, beinhaltet aber auch Töchter. Es geht hier um die Kinder Gottes. Und auch hier in dem Brief in Römer Kapitel 8, wenn man zum Beispiel sich Vers 16 anschaut, zwei Verse weiter, da heißt es hier, Der Geist selbst gibt unserem Geist die Bestätigung, dass wir Kinder Gottes sind. Also wir sind alle Kinder Gottes, was die Versöhnung zum Passafest zum Ausdruck bringt, aber potenziell eben auch für alle Menschen. Alle Menschen sollen mit Gott versöhnt werden, sollen zu Söhnen und Töchtern und Kindern Gottes werden, sollen wiedergeborene Mitglieder der Gottfamilie werden, sollen Gottwesen werden. Und ich sage es noch einmal, einige akzeptieren es nicht, wollen es nicht hören. Wir sollen Gott werden. Christus sagt im Johannesevangelium, Götter. Ah, das ist doch Blasphemie. Das, was die Bibel lehrt. Die Versöhnung spielt darauf ab, dass wir zu Gottwesen werden sollen. Aber warum sind wir dann heute berufen? Warum sind wir heute berufen? Und warum ist die gesamte Masse der Menschen seit Adam, warum ist die nicht berufen worden? Ich meine, die meisten Menschen heute haben noch nicht mal irgendwie eine Ahnung von Christus. Geschweige denn von dem wahren Christus. Sie sind nicht berufen, haben keine Versöhnung erlangt, werden sie auch nicht erlangen, bis hin zum Zeitpunkt der Wiederkunft Christi. Warum sind sie berufen worden? Denn für uns ist es doch schwieriger. Wir müssen ja Satan überwinden. Die Menschen, die im Zeitpunkt leben, wenn Christus zurückkommt, wenn Satan gebunden wird, die brauchen Satan dann nicht mehr zu überwinden. Die Menschen im Millennium brauchen ihn auch nicht zu überwinden, bis ganz zum Schluss, wenn Christus Satan noch einmal für eine kurze Zeit aus seinem Gefängnis lässt. Aber die Menschen, die in der zweiten Auferstehung hochkommen, die werden nicht mehr mit Satan konfrontiert sein. Der wird im Zeitpunkt der zweiten Auferstehung keinerlei Einfluss mehr haben. Der wird dann im vorigen Pfuhl sein. Die Frage wiederum, warum sind wir heute berufen worden und warum konnte Gott nicht mit uns warten, dass wir erst später berufen werden, wenn wir es leichter haben werden? Interessante Frage. Die Antwort hängt mit dem Mysterium, dem Geheimnis der Vorherbestimmung unserer Berufung zusammen. Und da möchte ich kurz darauf eingehen, denn wir sind heute vorherbestimmt worden, berufen zu werden, gemäß dem Willen Gottes. Und nicht aufgrund dessen, was wir getan haben mögen, sondern aufgrund der Tatsache, dass Gott uns dazu berufen hat. Römer Kapitel 9, und ich lese die Verse 6 bis 16. Römer Kapitel 9, und Vers 6. Nicht aber sage ich dies, als ob das Wort Gottes hinfällig geworden sei, denn nicht alle, die aus Israel sind, sind Israel. Vers 7. Und auch nicht alle, die Abrahams Nachkommen sind, sind darum seine Kinder, sondern in Isaak wird dir Nachkommenschaft oder wird dir Nachkommenschaft genannt werden. Vers 8. Was heißt? Nicht die Kinder der natürlichen Abstammung sind Gottes Kinder, sondern die Kinder der Verheißung werden als Nachkommenschaft gerechnet. Deswegen sprechen wir heute von geistlichen Israeliten. Vers 9. Denn dies ist ein Wort der Verheißung. Um diese Zeit werde ich kommen und Sarah wird einen Sohn haben. Aber nicht nur das, Vers 10, sondern auch als Rebekka von dem einen unserem Vater Isaak schwanger war, Vers 11. Denn bevor die Kinder geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit der Vorsatz Gottes bestehen bliebe nach der Auswahl, nicht durch Werke, sondern aus dem Berufenden, wurde zu ihr gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Und wie geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst oder weniger geliebt im Vergleich. Vers 14, was sollen wir nun sagen? Ist bei Gott etwa Ungerechtigkeit? Auf keinen Fall. Denn er sagt zu Mose, Vers 15, ich werde gnädig sein, wem ich gnädig bin. Und ich werde mich erbarmen, über wen ich mich erbarme. Und so liegt es nun nicht, Vers 16, an der Anstrengung des Einzelnen, sondern an Gott, der sich erbarmt. Was bedeutet, wenn wir nach wie vor meinen, wir könnten versuchen, andere Menschen zu bekehren und denen die Wahrheit mitzuteilen und die dazu zu überzeugen, dass sie doch die Wahrheit erkennen müssten, weil wir haben sie ja auch erkannt, machen wir einen großen Fehler. Machen wir einen großen Fehler. Denn es ist Gott, der berufen muss. Und sie können niemanden bekehren. Sie sollten es auch gar nicht erst versuchen. Sie werden schändlichen Schiffbruch erleiden, wenn sie es tun. Gott ist derjenige, der beruft und er hat das bereits schon vorherbestimmt, noch bevor Sie und ich überhaupt geboren worden sind. Hat er schon vorherbestimmt, dass Sie und ich heute zu diesem jetzigen Zeitpunkt berufen werden sollen. Nicht aufgrund von irgendetwas, was wir getan hätten. Nicht aufgrund, weil wir so gerecht gewesen sind und weil Gott dann irgendwo gesagt hat, okay, jetzt werde ich den mal oder die mal berufen, denn die sind ja sehr gerecht. Nein. Nein. Weil Gott sie und mich berufen wollte, lange bevor wir überhaupt geboren waren. Nun, Gott kann in die Zukunft blicken. Gott hat sie bereits schon gesehen. Tausende von Jahren vorher, noch bevor sie überhaupt geboren worden sind. Die Bibel sagt uns, dass Gott zum Beispiel Jeremia kannte, dass Gott zum Beispiel David kannte, noch bevor sie geboren worden sind. Und er kann in die Zukunft blicken und er kann natürlich auch gewisse Dinge sehen. Und er hat sich klar und deutlich dazu entschieden, nicht wissen zu wollen, wenn er jemanden beruft, ob diese Person die unvergebbare Sünde begehen würde oder nicht. Das ja, denn sonst würde er jemanden berufen hin zur unvergebbaren Sünde. Das ist unmöglich, überhaupt das sich vorzustellen. Aber eines können wir klar und deutlich sagen. Wenn Gott sich entschieden hat, jemanden heute zu berufen, dann wusste er, dass diese Person es schaffen wird, schaffen kann in Gottes Reich. Gott würde niemanden heute berufen, bei dem er sich nicht klar darüber ist, ob diese Person es schaffen kann. Und bei den vielen heute, die Gott nicht berufen hat, kann man davon ausgehen, dass er sich darüber nicht im Klaren war. Und Gott ist nicht jemand, der jetzt so Würfel hinschmeißt, um zu sehen, ob vielleicht jemand da doch die notwendigen Punkte bekommt. Wenn Gott heute jemanden beruft, dann kann diese Person es schaffen. Nicht nur kann sie es schaffen. Schauen wir uns einmal an, was er in Philipper Kapitel 1 sagt. Philipper Kapitel 1, und Vers 3. Philipper 1 und Vers 3. Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch denke, in jedem meiner Gebete für euch alle und bete mit Freuden, Vers 5, für eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tage an bis jetzt, Vers 6. Ich bin deshalb guter Zuversicht. Nun, andere Übersetzungen haben hier weitaus besser. Ich bin davon überzeugt, wie es die Schlachterbibel hat. Ich bin davon überzeugt, dass der in euch das gute Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis an den Tag Jesu Christi. Paulus war davon überzeugt, und er schrieb dies unter Inspiration, dass wenn Gott in ihnen das gute Werk begonnen hat, er hat sie berufen, sie haben auf diese Berufung hin reagiert, sie haben den Heiligen Geist erlangt, werden sie es ins Reich Gottes schaffen, es sei denn, wir selbst disqualifizieren uns. Schauen Sie, wir können die Scheidewand, die zerbrochen worden ist, wieder aufrichten. Und wie tun wir dies? Durch ständige, kontinuierliche Sünde. Dadurch tun wir es. Aber wenn wir Christus in uns leben lassen, in uns wirken lassen, ihm die Möglichkeit geben, in uns und durch uns zu überwinden, dann sagt Paulus, dann werdet ihr es schaffen. Keinerlei Gewalt, keinerlei Not, keinerlei Angst, keinerlei Umstände können euch mehr scheiden von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist und die in uns ist. Das ist der Grund, warum sie heute berufen sind. Gott weiß, dass sie es schaffen können. Er weiß, dass sie es schaffen werden. Er will, dass sie es schaffen werden. Aber wie gesagt, wir müssen an diesem Ablauf teilhaben. Und wir müssen auch begreifen, dass wenn wir heute berufen sind, dann ist natürlich auch unsere Aufgabe eine weitaus schwierigere. Denn Satan muss nach wie vor überwunden werden, diese Welt muss nach wie vor überwunden werden, unsere eigene Natur muss nach wie vor überwunden werden, die nach wie vor von Satan in gewisser Weise dann hoffentlich nicht beherrscht ist, aber doch beeinflusst wird. Und deswegen wird unser Lohn auch ein größerer sein. Wir lesen ja von einem Lohn, den wir erlangen sollen. Wir lesen von einer besseren Auferstehung, die erste Auferstehung, eine bessere Auferstehung. Wir lesen das in Hebräer 11, Vers 35. Wir werden weitaus eher in Gottes Familie sein, natürlich. Wir werden in der ersten Auferstehung sein, das heißt, wir werden nicht mehr sterben können. Alle die Menschen, die im Millennium leben, alle die Menschen, die in der zweiten Auferstehung sein werden, die können natürlich theoretisch noch sterben, die müssen sich auch erstmal qualifizieren. Und wir werden auch weitaus eher in Gottes Familie sein als der Rest der Welt. Und wir werden dann in der Lage sein, den anderen zu helfen, das zu überwinden, was wir heute hoffentlich überwunden haben. Der Versöhnungstag bezieht sich auf die Versöhnung Gottes mit der Welt. Das Passah bezieht sich auf die Versöhnung Gottes mit uns, sodass wir uns darauf vorbereiten können, mitzuhelfen, dass die gesamte Welt mit Gott versöhnt werden kann. Und ohne es zu wissen, wartet die Welt auf die Ereignisse, die durch den Versöhnungstag symbolisiert werden. Die Frage ist, warten wir ebenfalls auf diese Ereignisse.